Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich habe mich gefreut. Lobe dem Herrn, singt ihm dein Lied. Da ging es schon mal so richtig ab. Man konnte also mal so langsam noch ein bisschen wacher werden. Ist ja manchmal so, wenn es dann schnell gehen muss. Ja, und danke auch für diese subtile Hinführung zur Predigt. So habe ich es empfunden. Weil wir steigen jetzt erst noch mal woanders ein. Und trotzdem werdet ihr hier und da erkennen, das hat der Jörn am Anfang da so gemeint. Vielen Dank. Ich denke, vorzustellen brauche ich mich nicht. Ich war ja schon öfter hier und Name ist ja gefallen, wo ich herkomme auch. Das soll auch reichen. Ach, hier unten ist auch noch was. Das ist ja gut. Wer kennt diesen Slogan? Das ist der Slogan der Bundeswehr. Wir, Punkt, dienen, Punkt, Deutschland, Punkt. Also als mir das zum ersten Mal begegnet ist, habe ich mich gefragt, was soll denn diese Schreibweise? Was sollen diese Punkte nach jedem Wort? Warum schreibt man nicht ganz normal, wir dienen Deutschland? So ein ganz einfacher Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt. Aber das hier... Meine Mutter hätte wahrscheinlich gesagt, das soll so was sein. Aber in der Werbung und sowas Ähnliches ist das ja hier, da geschieht sowas bestimmt nicht zufällig. Das ist Absicht. Und gleich wird uns allen klar sein, worin diese Absicht besteht. Zunächst mal auffallen. Mir ist das ja auch aufgefallen und euch vielleicht sicher auch. Und dann darüber nachdenken. Und auch da sind wir ja schon mittendrin. Wir. Wir, das ist die Bundeswehr. Das sind nicht drei einsame Soldaten in einem vorbeifahrenden VW-Bus. Das ist nicht die einzelne Kaserne Stadt Allendorf, Fritzlar oder Frankenberg. Nein, alle Soldaten, alle Organisationseinheiten, da ist die Luftwaffe, die Marine, das Heer, der Nachschub und so weiter und so fort. Und das gehört alles zusammen. Das ist eine Einheit. Das muss zusammen funktionieren. Was würde es im Ernstfall nutzen, wenn die Marine die neuesten Fregatten, die Luftwaffe, die modernsten Kampfjets und das Heer supergute Rad- und Kettenfahrzeuge hätte und dann der Nachschub folgenden Fehler macht? Das Heer, also die Landstreitkräfte, bekommen die neuen Schwimmwesten. Die Marine, die auf Schiffen unterwegs ist, bekommt Fallschirme. Und die Luftwaffe, die kriegt die neuen Rucksäcke. Dumm gelaufen. Also, wir meint das große Ganze und alles greift ineinander. Dienen. Ein Soldat leistet seinen Wehrdienst und ob der wieder zur Pflicht wird, ist gerade wieder ganz aktuell ein Thema. Ich habe damals meinen Wehrdienst vor 45 Jahren aus Überzeugung verweigert. Und auch wenn sich das im Moment noch wie eine Werbeveranstaltung für die Bundeswehr anhört, ich bin kein Bundeswehr-Fan. Aber ich muss gestehen, die jüngste Geschichte lässt mich meinen damaligen Standpunkt schon neu überdenken. Nebenbei bemerkt, wenn jemand im Laufe seines Lebens seinen Standpunkt zu einem Thema ändert, dann muss das nicht bedeuten, dass er seine Überzeugung aufgibt und einknickt. Nein, im Leben darf man, auch wenn man schon lange der Schule entwachsen ist, dazulernen. Und ich denke, das gilt auch für den Glauben. Die Bundeswehr dient. Zu sehen bekommen wir das nur, wenn sie im Rahmen von Katastrophenschutz in bestimmten Landstrichen aktiv unterstützt. Darüber hinaus beschränkt sich der Dienst der Bundeswehr auf den Aufenthalt in Kasernen, Übungsplätzen und ab und zu mal auf unseren Straßen. Oder sogar in der Luft. Das gab es früher häufiger, die lauten Düsenjäger, die über das Dorf geballert sind. Man hat sich furchtbar darüber aufgeregt. aber man hat sie damals wahrgenommen. Seit einigen Jahrzehnten kommt dazu, dass die Bundeswehr Auslandseinsätze ableistet. Das ist dann kein gemütliches Planspiel mehr. Da geht es nicht mehr um reine Fahrzeuginstandhaltung. Hier macht manche Soldatin und mancher Soldat sehr markante Erfahrungen. Und das ist echter Dienst. Und dieser Dienst geschieht immer, wie Dienst das so an sich hat, für andere. Deutschland. Die ureigenste Aufgabe der Bundeswehr ist nun mal nicht, Sandsäcke gegen Hochwasserschutz zu füllen. Nein, auf der Grundlage des Grundgesetzes ist sie dazu da, das Volk und das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu schützen und zu verteidigen. Also, nach der Betrachtung dieser einzelnen Worte wissen wir mehr. Mehr als nach diesem normalen Satz, wir dienen Deutschland. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Listen, think, deliver. Dieses Motto gibt sich ein großes Ingenieurbüro, mit dem ich an einem Projekt zusammenarbeite. Das bedeutet so viel wie, hör zu, denk nach, liefere. Auch hier wollen die Punkte signalisieren. Wir als Ingenieurbüro nehmen jedes einzelne dieser Worte für sich ernst. Wir hören genau hin, wenn unser Kunde seine Wünsche äußert und sein Problem schildert. Wir hören sogar so genau hin, dass wir auch das hören, was nur angedeutet wird. Und es kommen keine vorschnellen Antworten. Denn dann denken wir erstmal gründlich nach. Und erst dann, wenn die Wünsche durchdacht sind, dann liefern wir Lösungsvorschläge. Wir sehen, auch hier kommen diesen Punkten zwischen den Worten, einzelnen Worten, eine Bedeutung zu. Aber wo will ich drauf hinaus? Das Motto der diesjährigen Allianz-Gebetswoche lautete: Miteinander, Hoffnung, Leben. Und ich möchte es etwas umformulieren und ich weiß, ihr ahnt, wo ich hin will. Miteinander, Hoffnung, Leben. Ich habe mir sagen lassen, auch in Ehringshausen wird auf Allianzebene zumindest die Allianz-Gebetswoche veranstaltet und vielleicht das ein oder andere auch. Miteinander. Ich habe gesehen, ihr habt auch eine E-Mountainbike-Gruppe in der Gemeinde. Eine Fahrradtour kann ich eigentlich gut alleine machen. Ich suche mir eine Route aus oder auch nicht vorher und fahre los. Und wenn mir danach ist, dann ändere ich die Route spontan. Ich fahre mal schnell und fahre mal langsamer, ganz wie es mir passt. Dabei wird mich kaum jemand groß beachten. Wenn unser Sohn Lukas, der in Bremen wohnt, zu Besuch kommt, dann bringt er gerne sein Rennrad mit. Dann fahren wir gemeinsam eine Tour. Wenn dann einer auf die Idee kommt, die Route zu ändern, dann muss er sich mit dem anderen abstimmen. Auch beim Tempo muss man auf den anderen Rücksicht nehmen. Meistens muss Lukas sich nach mir richten. Der ist jünger, der trainiert richtig und er hat das bessere Fahrrad. Das ist so der Hauptgrund. Aber trotzdem macht es Spaß, miteinander unterwegs zu sein. Wenn dann eure Mountainbike-Gruppe unterwegs ist, oder in Hüttenberg gibt es die Kreuzberg-Freunde, die machen jedes Jahr eine große Radtour. Da sind dann 30 und mehr Radfahrerinnen und Radfahrer gemeinsam unterwegs. Da ist Rücksichtnahme noch viel wichtiger. Aber auf der anderen Seite ist das Aufsehen, das man erregt, der Eindruck, den man hinterlässt, ein ganz anderer, wenn da so eine Gruppe einer nach dem anderen am Radweg vorbei huscht und sich zuwinken und lachen und gut drauf sind, das bekommen die Leute mit. Die Steigerung zu einer normalen Radtour ist eine Rundfahrt auf Tempo. Wenn man so im Pulk unterwegs ist, so richtig Tempo machen will, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Das motiviert ungemein. Ich selbst habe es noch nicht gemacht, aber das muss ein tolles Gefühl sein, so ein Rennen zu fahren. Und außerdem fährt man im Windschatten des anderen. Da sind ganz andere Durchschnittsgeschwindigkeiten möglich. Wenn dann allerdings einer an der Spitze der Gruppe stürzt, dann gibt es kein Halten. Ihr kennt sicher Bilder von der Tour de France oder anderen Radrennen von solchen Massenstürzen. Das ist echt übel. Und wir Christen wollen miteinander. Zumindest ihr, die ihr hierher gekommen seid, wollt in dieser Gemeinde miteinander euren Glauben leben. Aber braucht es denn überhaupt Gemeinde? Man könnte doch seinen Glauben allein zu Hause im Kämmerlein leben, fleißig Bibel lesen, beten. Aber viele schließen sich trotzdem einer Gemeinde an. Das ist doch wie beim gemeinsamen Radfahren. Das hat den Vorteil, man kann sich gegenseitig motivieren. Wenn einer müde wird, übernimmt mal der andere die Führung, die anstrengende Arbeit. Und wenn mal einer einen Platten hat, also mal so richtig durchhängt, dann hilft ihm der Nächste. Und wenn es im Leben ganz schief läuft, dann hat man in der Gemeinde doch Ansprechpartner, es gibt Leute, auf die man zählen kann. Wenn jemand äußert, ich kann nicht mehr glauben, dann kann man dem sagen, ich glaube für dich mit. Das mag theologisch fragwürdig sein, aber das ist vom seelsorgerlichen Standpunkt eine ganz wertvolle Aussage. Aber wie beim Radfahren, auch in der Gemeinde ist Rücksicht gefordert. Nicht alle haben das gleiche Tempo. In der Mitarbeit, auch nicht im Glauben, auch nicht im Bibelverständnis. Da hat jemand eine Frage zu einer Bibelstelle, die dem anderen nie in den Sinn gekommen wäre. Da lebt einer sein Leben und hält sein Verhalten für völlig in Ordnung und dem anderen stößt das ganz übel auf, wie der sich verhält, wie der umgeht, wie er seinen Glauben lebt. Und bis jetzt reden wir von einer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob hier alles komplett harmonisch läuft oder ob es solche Dinge auch gibt, die in der Gruppe ja eigentlich normal sind. Wenn sich dann aber, so war es in Hüttenberg bei uns, die evangelische Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim, die evangelische Krishona-Gemeinde Hörnsheim, die evangelische Freie Gemeinde Hochelheim und dieses Jahr erstmals auch die evangelische Gemeinschaft Donaldshausen zusammentut zur Allianz Gebetswoche, dann wird diese Gruppe ziemlich inhomogen. Dann fährt, bildlich gesprochen im Extremfall, die ambitionierte Rennradfahrerin neben dem älteren Herrn auf dem Drahtesel mit Dreigang-Nabenschaltung. In einer Gruppe. Und das fordert viel gegenseitige Rücksichtnahme. Auf der anderen Seite ist man plötzlich in einer bunten Gruppe von Leuten unterwegs, von denen man sich mal eine andere Perspektive zeigen lassen kann. Wer möchte, kann sich bestimmt mit anderen über den persönlichen Glauben unterhalten und so den eigenen Horizont erweitern. Und als große Gruppe können wir viel mehr Eindruck machen, viel mehr Aufsehen erregen als alleine oder in einer einzelnen Gemeinde. Im Positiven wie im Negativen. Die Alternative zu Miteinander ist alleine. Die Alternative zu Miteinander kann auch gegeneinander lauten. Aber über dieses Stadium sind wir in Hüttenberg und offenbar ihr in Ehringshausen auch Gott sei Dank hinaus. Und auch ein Nebeneinander ist mir persönlich zumindest zu wenig. Also Miteinander. Und hier machen wir einen kleinen Ausflug in einen anderen kurzen Bibeltext. Da heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13, wir bitten euch aber, liebe Brüder und Schwestern, achtet die, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen, ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Diese übergemeindliche Zusammenarbeit ist nicht immer einfach. Da ist Weisheit gefordert. Rücksichtnahme, aber keine Selbstaufgabe. Und hier sollten wir unseren Leitungsgremien, die Gemeinderäte, Presbyterien oder wie immer die Leitungsorgane heißen, die sollten wir im Blick haben. Sie unterstützen, für sie beten, um Weisheit für die richtigen Entscheidungen und vor allen Dingen um Frieden untereinander. Hoffnung. Hoffnung ist nicht nur das zentrale Wort unseres Mottos, nein, es ist doch das zentrale Wort, und jetzt kommen wir wieder an die Hinführung zur Predigt. Die Hoffnung ist doch das zentrale Wort unseres gemeinsamen Glaubens. Das, was uns Christen verbindet. Hier geht es nicht um die Hoffnung, von der man gerne sagt, sie stirbt zuletzt. So eine normale Hoffnung, möchte ich sie nennen, die kann tragen, aber sie kann auch enttäuschen. Wir können hoffen, dass die Bundeswehr, von der wir ebenso ausführlich geredet haben, nie ihre ureigenste Aufgabe der Landesverteidigung übernehmen muss. Allerdings ist die politische Lage, wie wir gehört haben, im Moment nicht so unbedenklich wie noch vor vielen Jahren. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, das kann uns niemand sagen. Ich kann hoffen, dass ich gesund bleibe. Die Hoffnung kann sich erfüllen oder auch nicht. Und hier ist jetzt im ersten Petrusbrief von einer lebendigen Hoffnung die Rede. Der Petrusbrief beginnt nach dem Gruß mit den Worten: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe. Ich muss sagen, diesen Text hätten zum Verständnis ein paar Punkte gut getan. Hier ist von einer anderen Hoffnung die Rede als die Hoffnung, die zuletzt stirbt. Eine Hoffnung einer ganz anderen Dimension. Sie ist Gott gegeben. Das heißt, sie gründet sich nicht auf meinen Vorstellungen und Möglichkeiten. Sie ist ein Geschenk Gottes aus seiner großen Barmherzigkeit. Da meint es jemand richtig gut mit uns. Vielleicht kennen einige Michel aus Lönneberger, diesen kleinen blonden Jungen. Es gibt da so eine Szene. Michel ist das erste Mal in der Schule und geht dann irgendwann zur Lehrerin und drückt ihr einen Kuss auf die Wange. Und dann fragt die Lehrerin ganz erstaunt: Aber Michel, warum hast du das getan? Und Michel antwortet: Das habe ich aus meiner großen Güte herausgetan. So ein kleiner Blondschopf, das ist eine goldige Szene. Ja, aber so ist es. Gott hat uns diese Hoffnung aus seiner großen Güte herausgegeben. Diese Hoffnung beschreibt ein neues Leben. Ein Leben mit einer anderen Qualität. Wiedergeboren. Wünschen wir uns das nicht manchmal? Wir könnten unser Leben noch einmal leben, noch mal von vorne anfangen, die Fehler, die wir gemacht haben, umgehen, Entscheidungen anders treffen, vor allen Dingen besser treffen. Wer wiedergeboren ist, der hat diese Möglichkeiten eines Neustarts. Unschuldig wie ein Neugeborenes. Aber man kann sich nicht selbst wiedergebären. Man wird wiedergeboren. Das bewirkt nur Gott aus seiner Barmherzigkeit und seiner großen Güte heraus. Diese Hoffnung ist lebendig. Was lebendig ist, das verändert sich, das wächst und blüht. So ein Apfelbaum, im Frühling trägt er die wunderschönsten Blüten und er entwickelt sich so, dass nachher Früchte dranhängen, im besten Fall leckere Äpfel. Ein toter Ast, der wird mit der Zeit morsch und zerfällt und vergeht. Nicht so die lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung wirkt noch in Situationen, wo es eigentlich gar keine Hoffnung mehr gibt. Vielleicht kennen einige den Film von Sophie Scholl. Im Auge der anstehenden Hinrichtung sagt die Mutter zu Sophie: Gell, Sophie, Jesus. Und Sophie antwortet: Ja, Mutter, aber du auch. Das ist lebendige Hoffnung in hoffnungsloser Situation. Grundlage dieser Hoffnung ist der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Dadurch, dass Jesus dem Tod, nicht von der Schippe gesprungen ist, sondern ihn besiegt hat, ihm alle Macht genommen hat, darum gibt es diese Hoffnung, dieses neue Leben. Und das macht uns zu Erben. Ein Erbe ist etwas Zukünftiges. Das bekommt man, wenn der es vererbt, verstorben ist. Irgendwann kann man es antreten. Und das ist ja das, was man dem christlichen Glauben auch oft so vorwirft, dass er die Menschen auf später, auf das Jenseits vertröstet. Ja, das Jenseits, das, was uns nach dem Leben erwartet, spielt eine Rolle. Aber es strahlt in das Hier und Jetzt. Samuel Harfst hat ein Lied gemacht, da lautet eine Zeile, die finde ich ganz toll: Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Mit dieser Perspektive vor Augen kann ich das Leben ganz anders genießen, wirklich genießen. Das macht Hoffnung. Das ist Hoffnung. Das war zu früh. Und von dieser Hoffnung sollen wir erzählen, predigen, schreiben und singen. Ja und nein. Denn hier ist die Rede davon, diese Hoffnung zu leben. Das ist mehr als Reden. Anfang dieses Jahres fand in Stuttgart die Jugendmissionskonferenz statt. Hier treffen sich dann, wie jedes Jahr, missionarische Werke, um sich über ihre Arbeit auszutauschen, Impulse zu sammeln und weiterzugeben. Und kleine Notiz am Rande, dieses Jahr war die Schreibweise Jugend.mission.konferenz. Also irgendwie ist das scheinbar ein Trend mit diesen Punkten nach jedem Wort. Ein Vortrag, ein Thema dieser Jugendmissionskonferenz war: Predige, wenn nötig mit Worten. Das ist es doch, wenn unser Leben diese Hoffnung ausstrahlt, wenn sie am Umgang miteinander und füreinander sichtbar wird, wenn sie an meinem Verhalten zu spüren ist, dann sagt das mehr als 1000 Worte. Woran erkennt man jemanden, der seinen Kaffee mit einer Siebträgermaschine kocht? Weiß das jemand? Er redet darüber. Ja, so muss es bei uns Christen nicht sein. Natürlich können und sollen wir über unseren Glauben reden, über unsere Hoffnung. Aber wenn wir unsere Hoffnung leben, dann ist das, als lebten wir einen Traum. Einige von euch kennen sicher den Rainer Straßheim, der beim ERF gearbeitet hat. Er hatte einen Traum. Er ist, als er in den Ruhestand gegangen ist, mit seiner Frau Karin von Donaldshausen mit dem Fahrrad bis zur Atlantikküste nach Frankreich gefahren. Stark. Und das haben die Leute in seinem Umfeld mitbekommen. Nicht, weil sie damit hausieren gegangen sind, aber da kam immer mal wieder die Sprache drauf. Und die Leute haben diese Begeisterung gespürt, die man haben muss, wenn man so ein Projekt macht. Wenn wir unsere Hoffnung wie einen Traum leben, dann brauchen wir gar nicht so viele Worte zu machen. Die Leute werden uns ansprechen, werden Fragen stellen. Und dann kann ich natürlich, dann sollte ich Rede und Antwort stehen und von der lebendigen Hoffnung, die mir geschenkt wurde, berichten. Und jetzt noch ein kleiner Tipp, wie wir das machen können. Nämlich genau so. Listen, think, deliver. Halt, ja, falsch. Hör zu, denk nach, liefere. Und jetzt bekommen diese Punkte zwischen den Worten eine weitere Bedeutung. Es sind nicht mehr nur Gedankenzäsuren, nein, es kann echtes Innehalten bedeuten. Das können Gebetszäsuren werden. Ich kann nach dem geduldigen Zuhören, Innehalten, ins Gebet gehen, Gott einbeziehen und dann zum Nachdenken kommen. Ich kann bei und nach dem Nachdenken wieder zu Gott kommen, ihn um Impulse und Wegweisungen bitten für das, was ich jetzt letztendlich liefern soll. Und wenn ich dann jemand an meiner Hoffnung teilhaben lasse, mit ihm über meinen Glauben rede, dann überlasse ich Gott im Gebet die Antwort und die Konsequenzen des anderen. Ich glaube, wenn das unser Lebensstil wird, wenn unsere lebendige Hoffnung aus uns heraus blüht, dann können wir von uns sagen, wir dienen Deutschland. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater, wir haben diese Hoffnung. Sie ist in uns von dir gegeben. Du hast sie uns aus deiner großen Güte gegeben. Wir bitten dich, lass sie wachsen. Lass die Leute um uns herum spüren, dass wir diese Hoffnung haben. Und lass uns Rede und Antwort stehen, wenn wir darauf angesprochen werden. Hilf uns, unser Leben so zu leben, dass das gelingt. Im Kleinen, vielleicht aber auch sogar im Großen. Ich danke dir dafür, dass du der Verursacher dieser Hoffnung bist und mach sie uns immer wieder neu bewusst. Ich danke dir dafür. Amen. Wir singen jetzt ein Lied von dieser Hoffnung. In Christus ist mein ganzer Halt.